Guten Morgen. Mein Name ist Miriam Knödler und ich habe heute das Vergnügen, die Habakuk-Serie vollends zu beenden. Das ist ja ein kleiner Prophet, 3 Kapitel. Wir wollen uns heute gemeinsam Teile aus diesem 3. Kapitel anschauen. Und ihr seht schon, der Titel heißt Warten mit Gott. Warten mit Gott. Naja, warten mit Gott, dann muss es auch warten ohne Gott geben. Habe ich mir erstmal überlegt, was ist das denn, wenn man ohne Gott warten muss? Das ist das, was man macht, solange nichts passiert. Es geht einfach darum, Zeit zu überbrücken. Und unsere Kultur, unsere Gesellschaft ist nicht gut im Warten. War es wahrscheinlich noch nie, aber jetzt im digitalen Zeitalter haben wir auch das Gefühl, das Warten ist irgendwie ganz aus der Mode. Stellt euch mal einen kurzen Moment ein Wartezimmer vor und es gibt kein Handy und es gibt keinen Bildschirm, wo irgendwelche Nachrichten laufen, die einen eigentlich doch nicht interessieren. Und es gibt auch keine Bücher und keine Zeitschriften. Man ist einfach da. Und dann stellt euch noch kurz vor, das ist eine von diesen Praxen, die es ja leider gibt, die nicht ganz so gut organisiert sind. Und ihr sitzt da und dann kommt jemand dran, der nach euch erst ins Wartezimmer gekommen ist. Und dann rattert's, gell? Habt ihr schon mal erlebt? Ich habe es schon mal erlebt. Ich habe mich so geschämt dafür, aber ich habe echt gedacht, wo ist die Gerechtigkeit? Warum darf der? Und ich war schon so lang und mir tut mein Knie so weh. Ah, egal. Also jedenfalls, stellt euch das mal kurz vor. Ihr sitzt da und ihr wartet und ihr kennt den Ausgang nicht. Das ist schon so ein bisschen fast wie der Vorhof der Hölle, wenn man nicht so richtig weiß. Ja, ich wollte jetzt nicht die Hölle kleinreden damit, aber was kommen da für Gefühle in einem hoch, wenn man warten muss? Ungeduld, Hilflosigkeit. Mein Mann ist schon so gegangen, er ist eigentlich ein sehr geduldiger Warter und dann hat er doch gemerkt, in der Praxis, wo man normal schneller drankommt, er kam und kam und kam nicht dran. Und schließlich hat er was gemacht, was er eigentlich nicht so macht. Er ist da hingegangen und hat gesagt, haben Sie vielleicht mich vergessen? Und die tatsächlich so, ja, so kann es einem auch passieren beim Warten, dass man vergessen wird. Ja, also richtig mit Würde und Geduld zu warten, das ist eine schwere Übung. Und ich arbeite ja im Kindergarten und da können die Kinder auch nicht so gerne und so lange warten. Und dann tröste ich sie immer und sage, wisst ihr, das ist für die Erwachsenen auch total schwer, wenn man warten muss. Warten mit Gott. Dazu war der Habakuk, ich will nicht sagen verdammt, aber das war seine Aufgabe. Und was ist da der Unterschied, wenn man mit Gott wartet? Habakuk musste auch warten. Er kannte den Ausgang nicht, aber er wartet mit Gott zusammen auf Gottes Handeln. Und das ist ein anderes Warten. Und da möchte ich heute für uns den Wert hochheben von diesem Warten mit Gott. Warten mit Gott ist das, was man tut, bis Gott handelt oder eingreift. Und da geht's nicht nur drum, die Zeitspanne zu überbrücken. Denkt mal eher bei Warten mit Gott an einen Baum im Winter. Ja, der steht einfach nur da. Der ist nicht so ansehnlich. In der Regel hat er seine Blätter verloren. Und er steht einfach nur da. Er hält es aus, dass es Winter ist. Aber innen drin in dem Baum passiert ganz arg viel. Nun bin ich nicht dieser eine Förster, der da so Bücher schreibt und ganz gut Bescheid weiß über den Wald. Aber er bildet einen neuen Jahresring. Seine Struktur wird fester. Er wird stabiler. Einfach, weil er dem Winterwetter standhält. Der Baum sammelt in Wurzeln und Stamm neue Kräfte. Und so kann er sich für den nächsten Frühling, wenn er alle seine Kräfte braucht, um wieder zu wachsen, wieder Blätter zu bilden, so kann er sich vorbereiten. Die Wartezeit im Winter ist für den Baum lebenswichtig. Also ich rede jetzt nicht über die Palmen, da hat Gott sich das irgendwie anders überlegt, sondern über Bäume, die hier bei uns die Jahreszeiten mitmachen. Der Winter gehört für den Baum dazu. Theoretisch stimmen wir dem allem zu. Ja, ja, genau, für den Baum ist es voll gut. Aber für mich selber, warten, sucks, heißt es im Englischen, es macht keinen Spaß. Niemand möchte das gern. Aber ich möchte dir heute aus diesem Bibeltext von Habakuk 3 Hilfen an die Hand geben, wie aus einer Zeitüberbrückung eine wertvolle Glaubensreise werden kann. Und jetzt muss ich erstmal dafür beten, weil ich fühle mich dem nicht so gewachsen eigentlich. Ihr könnt gern sitzen bleiben. Jesus, wir haben das immer wieder erlebt, dass dein Wort Kraft hat, in alle möglichen persönlichen Situationen reinzusprechen. Auch wenn es schon hunderte Jahre alt ist, ist es doch neu und frisch. Und Herr, du siehst alle die Wartezimmer des Lebens, in denen wir uns aufhalten und die wir uns nicht ausgesucht haben. Und du kennst die Schmerzen und du kennst die verloren gegangenen Hoffnungen. Und du schaust in Liebe auf uns, auch wenn wir nicht klarkommen. Und ich bitte dich jetzt, Geist Gottes, dass du die Worte nimmst von Habakuk und auch meine Worte und dass du tröstest und heilst und uns gewiss machst in dir. Amen. Amen. So, jetzt lese ich euch erstmal ein ganzes Stück Habakuk vor. Das könnt ihr gern auf der Folie mitlesen. Habakuk 3, Vers 1 bis 8 erstmal. Dieses Gebet sang Habakuk. Keine Angst, ich singe jetzt nicht. Herr, ich habe deine Botschaft gehört. Ich bin erschrocken. Herr, lass das, was du tun willst, bald geschehen, damit wir es noch erleben. Also das Gericht, das Gott schon angekündigt hat in Habakuk 2, die feindlichen Heere, die kommen. Habakuk sagt, das soll trotzdem schnell kommen, damit es danach wieder weitergeht. Und hab Erbarmen mit uns, auch wenn du zornig bist. Gott kommt vom Teman her. Der heilige Gott zieht vom Berg Paran heran. Das ist an der Sinai-Halbinsel ganz unten. Seine Majestät strahlt über den ganzen Himmel und sein Lob erfüllt die Erde. Es geht weiter. Wie das Sonnenlicht strahlt seine Herrlichkeit und die in seinen Händen verborgene Macht bricht hervor wie die Strahlen der Sonne. Die Pest geht vor ihm her und Seuchen folgen ihm auf dem Fuß. Das ist auch ein Sprachbild, was die Macht und die Herrscherkraft Gottes zeigt. Wenn er stehen bleibt, bebt die Erde und vor seinem Blick erschrecken die Völker. Er lässt die uralten Berge zerspringen und die seit ewigen Zeiten bestehenden Hügel versinken. So handelt er seit jeher. Nochmal eins weiter. Ich sah die Zelte der Kuschiter, das sind die Ägypter, zittern vor dem Unheil und auch die Zeltdecken der Midianiter, das ist auch ein feindliches Volk, schwankten hin und her. Herr, wem gilt dein Zorn? Bist du zornig gegen die Flüsse oder richtet sich dein Grimm gegen die Wassermassen der Meere, dass du mit Streitrossen und Kampfwagen darüber hinweg stürmst? Dann geht es noch so weiter, dass es so beschrieben wird, wie Gott über dem Wasser auch kämpft gegen die Feinde. Und dann steigen wir wieder ein im Vers 17. Das müsste die nächste Folie jetzt sein. Genau. Doch auch wenn die Feigenbäume noch keine Blüten tragen und die Weinstöcke noch keine Trauben, obwohl die Olivenernte spärlich ausfällt und auf unseren Kornfeldern kein Getreide wächst, ja selbst wenn die Schafhürden und Viehställe leer stehen, will ich mich trotzdem über meinen Herrn freuen und will jubeln. denn Gott ist mein Heil. Der Herr, der Allmächtige, ist meine Kraft. Mit ihm kann ich so sicher wie eine Gazelle über die Felsen springen und wohlbehalten die Berge überqueren. Das ist der Schluss von Habakuk. Ein sehr überraschendes Ende, finde ich. Und wie er da drauf kommt, ist erstmal ein bisschen rätselhaft. Also er sagt ja im Großen und Ganzen, alles geht schief, das Gericht kommt und ich werde mich freuen und wohlbehalten wie eine Gazelle die Berge überqueren. Da denkt man schon, Habakuk, alles klar bei dir? So? Naja. Aber ich habe in diesem Text, auch wenn da viele sprachliche Bilder drin sind, ich habe drei Hilfen gefunden, die uns durch so eine Wartezeit begleiten können. Und die erste Hilfe heißt Erinnerung. Erinnerung. Das zieht sich auch durchs ganze Alte Testament, dass die Israeliten sich immer wieder erinnert haben. Wie ist Gott? Was hat er getan? Wie hat er in der Vergangenheit gehandelt? Habakuk erinnert sich daran, wie Gott ist. Seine Größe und Majestät werden hier beschrieben. Aber viele Bibelforscher sehen in diesen Anklängen, in diesen poetischen Zeilen Anklänge an Israels Befreiung durch das Schilfmeer. Vielleicht erinnert ihr euch, die Israeliten waren wirklich in einer desolaten Situation. Hinten kamen die Ägypter ran, haben sie verfolgt, wollten sie wieder einpacken und mitnehmen zurück nach Ägypten. Und vorne war das Meer. Und Gott teilt das Meer und die Israeliten können da durch. Und gerade in diesem dritten Kapitel, also wenn ihr das ganz lest, da seht ihr, da wird oft wie Gott mit Streitwagen durch das Meer durchkommt. Also diese Erinnerung an Gottes unmögliche Tat, die Befreiung der Israeliten, die Rettung durch das Meer durch, daran erinnert sich Habakuk. Er erinnert sich, es gab einen konkreten Punkt in der Geschichte meines Volkes. Da hat Gott eingegriffen. Da hat er uns gerettet. Und das kommt immer und immer wieder im Alten Testament. Der Vers, der von der Bibel am meisten zitiert wird, also wo die Bibel sich selbst zitiert, das ist dieser Vers. Barmherzig und gnädig ist der Herr. Geduldig und von großer Güte. Diese Selbstvorstellung Gottes vom Sinai. Barmherzig und gnädig ist der Herr. Immer, immer wieder haben sich die Israeliten das vor Augen gehalten. Warum? Weil ihr Alltag ihnen das nicht immer so, das war nicht klar. Die sind nicht abends ins Bett gegangen und haben gesagt, ja klar, der Herr ist barmherzig und geduldig, weil das und das hat heute alles super geklappt. Es gab sicher auch solche Tage. Aber es gab auch viele andere Tage und dann haben sie trotzdem sich erinnert. Psalm 103 fordert uns auf, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich bin schon eher vergesslich, was die guten Taten Gottes angeht, besonders dann, wenn ich auf eine bestimmte Gebetserhörung warte und sauer bin, weil die nicht kommt. Wir alle brauchen die Erinnerung als Einzelperson und als Gemeinschaft. Und da wollte ich auch nochmal älteren Geschwistern Mut machen. Ihr habt Geschichten. Jeder von euch hat Geschichten von der Rettung Gottes erlebt. Also ich würde gern mehr davon hören. Und ich glaube, dass es auch für nächste Generationen wichtig ist, wenn ihr das mitteilt. Ihr könnt ja auch die Jüngeren fragen, wie es ihnen geht und so weiter. Ihr braucht uns nicht nur zu Texten, aber das macht ihr eh nicht. Aber die Geschichten, die ihr habt, die sind kostbar. Und ein besonderes Geschenk, ihr seht es schon hier, hat Jesus in unserer Vergesslichkeit gemacht. Nämlich das Abendmahl, hat er extra noch so gesagt. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Erinnert euch. So essen wir also ein kleines Stückle Brot und wir trinken einen Schluck Traubensaft. Und wenn es gut läuft, dann atmen wir im Abendmahl durch und erinnern uns, das größte Problem, unsere Gottferne, das wurde bereits für uns gelöst. Unsere Zukunft ist bei Jesus. Das ist auch geklärt. alle offenen Fragen werden sich, wenn nicht hier, dann einmal bei ihm lösen. Diese Erinnerung hilft uns beim Warten und sie wird durch Brot und Saft sogar Teil von unserem Körper. Ich habe schon auch so meine Fragen mit ein paar unerhörten Gebeten. Und einmal habe ich das auch wieder so Jesus gesagt. Und dann hat er gesagt, es ist nur eine Frage der Zeit. Das kann zynisch klingen, aber für mich war es in dem Moment gar nicht zynisch, sondern ich wusste, wenn ich irgendwann mal das weiß, was Gott alles weiß, dann werde ich easy peasy verstehen, warum er so gehandelt hat, wie er gehandelt hat. Ja, in der Ewigkeit werden sich die Fragen für uns lösen. Hier nicht. Hier müssen wir weiter vertrauen und uns erinnern an die guten, an die Rettungstaten Gottes aus der Vergangenheit. Eine Sache, ein Buch zur Erinnerung, da hat euch der David ja letzte Woche schon ermuntert, aufzuschreiben, was Gott tut, wie er Gebete erhört. Wir wünschen uns, dass Gott in unser Leben reinredet. Wir möchten seine Stimme hören. Und was mich betrifft, manchmal gehe ich dann doch nachlässig damit um. Oder irgendwann lese ich es wieder und denke, ha, das hatte ich ja total vergessen, hatte ich ja gar nicht mehr auf dem Schirm. Also aufschreiben. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen wie der David und sagen, macht es nicht digital. Ich glaube, es gibt Leute, die haben da eine richtig gute Ordnung auf ihrem Handy und wenn sie eine Sache anschauen, dann schauen sie die an und machen nachher wieder aus. Ich gehöre da nicht dazu. Ich würde da zack, zarab bei anderen Sachen auch noch landen. Deshalb nehme ich Papier und Stift und würde euch das auch sehr empfehlen. Die zweite Hilfe, die Gott uns beim Warten gibt, ich habe nur das Wort geschrieben, mein. Ich lese euch nochmal Habakkuk 3, Vers 18. Ich will mich trotzdem über meinen Herrn freuen und will jubeln, denn Gott ist mein Heil. Der Herr, der Allmächtige, ist meine Kraft. Habakkuk sieht Gott nicht nur als großen Retter des gesamten Volkes. Nein, er sagt, der ewige Schöpfer und ich, wir sind auf geheimnisvolle Weise verbunden. Du bist mein Herr. Du bist mein Heil oder meine Rettung. Du bist meine Kraft. Ein ganz persönliches Statement von Habakkuk. Frage. Kannst du das so sagen? Ist das eine Glaubensaussage, die so auf dich zutrifft? Du bist mein Heil. Mein Herr. Darf Gott dir seine Wichtigkeiten sagen? Haben seine Wünsche in deinem Leben Platz? Jesus hat ja gesagt, wir sollen so beten, dein Wille geschehe und dein Reich komme. Und als ich angefangen habe, das mehr zu machen, da habe ich gedacht, okay, und was ist jetzt eigentlich mit meinem Willen? Das ist mir vorher gar nicht so aufgefallen, aber manchmal gibt's da schon ein bisschen. Wir singen hier so ein Lied. Dein Wille soll auch meiner sein. Ja. Dein Wille soll auch meiner sein. Meine Rettung. Was rettet dich? Worauf vertraust du? Ist dir klar, dass du ohne Gottes Rettung verloren bist, jetzt und für immer? Aber Gott wollte deine Verlorenheit ihm gegenüber nicht ertragen. Deswegen hat er seinen geliebten Sohn Jesus auf die Erde geschickt. Er hat uns von Gottes Liebe erzählt, aber er hat uns auch seine Liebe an seinem eigenen Körper gezeigt. Denn die große offene Rechnung unserer Sünde, die hat Jesus für uns bezahlt. Wir hätten die niemals bezahlen können. Und jeder darf jetzt, der sich vertrauensvoll mit diesem Opfer von Jesus identifiziert, Gottes Kind werden. Gottes Kind wird man nicht einfach so. In Johannes 1, Vers 12 heißt es, die, die ihn aufnahmen, denen gab er die Macht oder das Recht, Gottes Kinder zu heißen. Ja, Hast du diese persönliche Verbindung? Und das will ich dich auch fragen, wenn du schon oft hier im Gottesdienst warst und auch wenn du dich mit christlichen Sachen, was immer das bedeutet, auskennst, wenn du die richtigen Antworten in der Theorie weißt. Und ich will das dir auch sagen, wenn du schon ganz lange Christ bist, ist heute eine Gelegenheit zu sagen, du bist mein Gott, du bist mein Herr. David hat es gemacht in einem Psalm, ich lese euch das nachher noch vor, hat er gesagt, ich sage, du bist mein Herr. In deiner Hand steht meine Zeit. Da kommt auch das Warten-Thema. Und ich habe diesen Vers nochmal gelesen, da gibt's so ein altes Lied. Gell, Uli, das war mal dein Lieblingslied. Ich trau auf dich, o Herr. Ich sage, du bist mein Gott. Und dieses Sagen, dieses Aussprechen, das klärt es wieder für mich und auch für Gott. Dazu möchte ich euch heute auch einladen. Heute gibt es die Möglichkeit, Gott zu antworten, zu sagen, du bist mein Herr. Im Anschluss an meine Worte haben wir hier Zeit fürs Gebet, hier vorne. Und wer das sagen möchte, wer das spürt, ich will das wieder klar machen oder ich möchte das zum ersten Mal klar machen. Jesus ist der Herr, ich bin nicht der Herr meines Lebens. Der Jünger Thomas, der hat es so gemacht, nachdem Jesus sich ihm offenbart hatte. Ich greife jetzt ein bisschen vor, das ist nämlich eine nachösterliche Geschichte. Da hat Jesus sich ihm gezeigt und er konnte seine Hand in die Wundmale von Jesus legen und seine Reaktion war, mein Herr und mein Gott. Diese persönliche Verbindung. Nicht nur irgendwas ist universell richtig, sondern ich und Gott ist mein Gegenüber. Die dritte Hilfe. Ich will. Der gleiche Vers, den kann man wirklich von allen Seiten. Ich könnte auch noch über trotzdem euch eine halbe Stunde was sagen, aber jetzt geht's um den Willen. Ich will mich trotzdem freuen über meinen Herrn und ich will jubeln. Als Jesus-Nachfolger gehen wir nicht davon aus, dass unser Wille ausreicht, um unsere Probleme wirklich zu lösen. Es gibt Leute, die sind willensstärker, es gibt andere, die lassen sich mehr treiben, aber insgesamt unser Wille reicht nicht. Sonst hätten wir alle kein Problem mit Übergewicht, Süchten jeglicher Art. Also, dass da der Wille da ist, das entspricht einfach nicht unserer Erfahrung. Unser Wille kann uns also nicht retten. Aber es gibt Situationen, wo wir mit unserem Willen und mit Gottes Hilfe eine Tür aufmachen können. Und das hat der Habakuk hier erlebt. Ihm öffnet sich eine Tür zur Freude und zwar komplett unabhängig von seinen absolut desolaten Lebensumständen. Wir sind ja schon normalerweise unseren Lebensumständen mehr oder weniger ausgeliefert. Sie bestimmen, wie wir uns fühlen. Viele von uns erlauben ihren Gefühlen, die Führungskraft unseres Lebens zu sein. Nicht, weil unsere Gefühle so kompetente Führungskräfte wären, eher weil sie halt so präsent sind und so drängeln und sich immer wieder melden und sie sind so laut. Sind also unsere Lebensumstände positiv? Dann freuen wir uns. Und wir danken Gott und wir sagen, Gott ist so gut zu mir. Werden wir verletzt? Scheitern wir? Spüren wir Mangel? Unwohlsein? Dann sagen wir, es geht mir schlecht. Gott liebt mich wohl nicht mehr. Er hat mich vergessen. Das kann man richtig gut nachvollziehen, aber es ist trotzdem falsch. Ich will euch nochmal die letzten Verse von Habakuk lesen, die habe ich jetzt nicht auf der Folie. Ab Vers 17. Doch auch wenn die Feigenbäume noch keine Blüten tragen und die Weinstöcke noch keine Trauben, obwohl die Olivenernte spärlich ausfällt und auf unseren Kornfeldern kein Getreide wächst, ja, selbst wenn die Schafhürden und Viehställe leer stehen, trotzdem will ich mich über meinen Herrn freuen. Es gibt hier eigentlich gar keinen Grund zur Freude. Nichts hat sich äußerlich verändert. Kein Problem ist gelöst. Und wir machen uns klar, Habakuk schildert hier eine Agrargesellschaft. Das heißt, das war jetzt nicht so, die Schnecken haben den Salat im Hochbeet gegessen, gehe ich halt doch zum Lidl. Sondern das war wirklich der totale Fail. Da war Hungersnot. Wenn ihr euch das als Bild vorstellt, das war alles grau. Da war nichts, wo man irgendwie denken könnte, hier gibt's Hoffnung. Totalausfall. Alles ist schiefgegangen. Aller Einsatz war umsonst. Und dann sagt der Habakuk sowas. Ich will mich trotzdem über meinen Herrn freuen und will jubeln. Da steht einer mit leeren Händen und sagt, ich will mich freuen, denn ich habe Gott. Da kann man schon jetzt denken, der spinnt. Aber man kann auch denken, der hat irgendwas gefunden. Der hat irgendwas entdeckt, was ihn so sprechen lässt, was ihn so unabhängig macht von seinen äußeren Lebensumständen. Und das finden wir öfter in der Bibel. Das finden wir bei Paulus und Silas im Gefängnis. Misshandelt, ungerecht behandelt, im Block und alles, weil sie das Evangelium verkündigt haben. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott und die Gefangenen hörte es. Also das war jetzt auch nicht so, nee, die Gefangenen haben das gehört, die haben die Lieder gehört. Da kannst du denken, die sind doch übergeschnappt, die zwei. Oder du sagst, die haben irgendwas gefunden. Die haben die Gegenwart Gottes gefunden, die haben Jesus selber gefunden. Ich will euch noch ein Beispiel aus dem Alten Testament erzählen, was mir immer so ein Ansporn ist. Diese drei Freunde vom Daniel. Diese drei Freunde vom Daniel, einem Propheten da im Alten Testament, die werden eingeladen zu einem großen Fest. Alle sollen die Statue des Königs anbeten. Und da wird ein Mordsbohei drum gemacht. Da gibt's Musik und Ankündigung und eine Choreografie, wie die das alle machen sollen. Alle beim Klang von irgendwelchen Saitenspiel sollen sie sich niederwerfen und sollen alle dieses Standbild anbeten. Diese drei Freunde waren Juden und die kannten den Gott Israels und die haben gesagt, nein, wir werden dieses Standbild nicht anbeten. Dann haben die erst gedacht, ja, die waren ein bisschen langsamer, haben den Einsatz verpasst. Also nochmal beim Klang von den Instrumenten, alle werfen sich nieder. Und die haben wieder gesagt, nein. Und dann war der König Nebukadnezar ein absolutistischer Diktator, also nicht so ein freundlicher, was weiß ich, wie King Charles oder so. Der war sowas von wütend und hat die herzitiert zu sich, hat nochmal versucht, also warum betet ihr nicht an? Und dann haben sie gesagt, und das ist so, wenn wir das in uns hätten, was die sagen, unser Gott kann uns retten, aber wenn er uns nicht rettet, werden wir trotzdem dein Bild nicht anbeten. Das ist so unfassbar. Die wissen, Gott rettet, aber die machen ihren Glauben nicht davon abhängig, ob das jetzt funktioniert in der Situation oder nicht. Unser Gott kann uns retten, aber wenn er uns nicht rettet, beten wir trotzdem dich nicht an. Ich finde das irgendwie beyond so. Diese drei. Und wie geht's aus? Sie haben ihr Happy End. Sie haben ihr Happy End. Sie werden gerettet in diesem feurigen Ofen. Da kommt ein Engel noch mit dazu. Und nachher alle die, die da angebetet haben, die kommen ganz neugierig und schnüffeln an ihren Kleidern. Und da ist nicht mal der Geruch von Brand, von Feuer. So wurden die gerettet. Wir finden aber in Hebräer 11, wo es eine ganz lange Auflistung von Glaubenshelden gibt, da finden wir, im Schwäbischen sagt man Sotte und Sotte. Wir finden welche, die gerettet wurden und wir finden andere, die um des Glaubens willen unter wüstesten Umständen gestorben sind. Und der Schreiber vom Hebräerbrief sagt, sie haben auch eine Errettung erfahren im ewigen Leben. Also diese Unabhängigkeit von dem Drangsalierung unserer Gefühle und von dem, dass es alles glatt und gut läuft, das können wir bei Habakuk lernen in diesen Versen. Und da könnt ihr echt diese Geschichte von Daniels Freunden nochmal lesen. Ich möchte, bevor wir zum Gebet gehen, noch einen Bibelvers mit euch teilen. Jesaja 12, Vers 2. In diesem, ich finde, da steckt ein Geheimnis drin. Siehe, Gott ist mein Heil. Ich bin voller Vertrauen und fürchte mich nicht. Denn Jahwe, der Herr, ist meine Stärke und mein Loblied und er ist mir zum Heil geworden. Ich will jetzt darauf hinaus. Er sagt nicht, der Herr ist meine Stärke und mein Loblied und mein Heil, sondern er sagt, der Herr ist meine Stärke und mein Loblied und er ist mein Heil. Er ist mir zum Heil oder zur Rettung geworden. Was ich da reinlese, das könnt ihr, ist das schon manchmal das auch ist, dass das Loblied die Tür öffnet zur Rettung. So haben Paulus und Silas das erlebt, gell? Ich würde jetzt nicht sagen, nur weil sie laut genug gesungen haben, hat Gott eingegriffen, aber wenn wir einfach so das anschauen, was passiert ist in der Geschichte, zuerst das Lob, dann die Rettung. Ich habe das viele Male erlebt bei mir. Die Entscheidung, Gott zu loben, egal was, er ist mir zum Heil geworden. Da ist eine Entwicklung. Wenn wir der Freude die Tür öffnen, und manchmal müssen wir das wirklich mit zusammengebissenen Zähnen und mit unserem Willen machen. Ich will dich loben. Es ist dunkel, es scheint, die Sonne scheint nicht über mein Leben. Es bringt keine Früchte, es läuft schief. Ich will dich loben. Ich glaube auch, dass Jesus für viele von euch da was bereit hat, wenn ihr diesen Weg da durchgehen könnt. Wenn ihr diesen Weg da durchgeht. Psalm 50. Opfere Gott Dank. Also opfern ist jetzt auch nicht, kommt aus freiem Herzen aus mir rausgeblubbert. Opfere Gott Dank. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Also vielleicht tue ich das auch überinterpretieren an der Stelle. Das kann schon sein. Aber es ist meine Erfahrung. Ich lobe Gott ohne Reserve, nicht halblaut, sondern mit ganzem Commitment. Vielleicht denkt ihr, ja, die Miriam, die hüpft immer, die ist halt so, die war schon immer so. Ich sag's euch, ganz oft ist es eine Entscheidung. Heute werde ich den Herrn preisen und mir ist wurscht, was sonst ist. Mir ist echt wurscht. Und Jesus sieht es und segnet es und kommt mir entgegen 100-mal. Was ist der größte Segen unseres Lebens? Erhörte Gebete? Ich hätte gern mehr davon, aber der größte Segen meines Lebens sind sie nicht. Wir haben also ein altes Lied gesungen und da heißt es im Refrain, in dir, o Herr, erfüllt sich mein Gebet. Und das ist echt so. Das ist echt so. Und dass dieser Habakuk, der so wartet und so schlechte Aussichten eigentlich hat, dass der am Schluss so was Leichtfüßiges da, wie diese Gazelle, die da über die Berge, ich bin wie die Gazelle auf den Bergen. Das ist schon, da steckt die Kraft Gottes drin. Nicht einfach nur, dass wir halt von unserem Temperament das alles mitbringen, sondern Gottes Geist möchte uns erfüllen, möchte uns helfen, auch in tiefen Tälern, auch in aussichtslosen Situationen. Das glaube ich wirklich. In dir, o Herr, erfüllt sich mein Gebet. So, und jetzt Wie machen wir jetzt weiter? Jetzt kommt die Einladung zum Gebet. Ich möchte 4 Einladungen aussprechen. Das erste ist, am Anfang habe ich über das Warten gesprochen und wie unwillig wir dabei sind. Und ich glaube, für manche, nicht für alle, aber für manche ist es, dass sie einmal sagen, okay, Herr, ich warte mit dir und ich gebe meinen Widerstand auf. Ich akzeptiere es jetzt so, wie es ist und ich warte mit dir. Und ihr denkt an den Baum im Winter. Das ist keine fruchtlose Zeit. Also, vielleicht ist das für dich dran, einmal Ja zu sagen zu der Wartephase. Vielleicht ist für dich dran, das mit der Erinnerung ernst zu nehmen und wirklich auch anfangen zu schreiben. Dann brauchst du also nicht hoch vorkommen zum Gebet. Das kannst du wirklich auch an deinem Platz regeln. Aber wenn du sagst, du bist mein Herr, ich habe das schon lange nicht mehr Gott gegenüber so gesagt. Oder ich habe es vielleicht noch nie Gott gegenüber so gesagt. Du bist mein Herr, du bist meine Kraft, du bist meine Rettung. Hier vorne stehen dann Leute und die hören einfach dir auch zu. Die sind dann Zeuge, dass du das sagst. Und auch dazu möchte ich euch herzlich einladen. Und das dritte ist diese Frage mit dem Lob. Warte ich mit meinem Lob, bis die Dinge sich regeln, wie ich sie möchte? Oder, und dazu will ich euch einladen, sagt ihr, heute ist der Tag. Gott, du sollst mein Lob wieder hören. Laut und unerschrocken und nicht nur sonntags. Du bist es wert, dass ich dich lobe und ich warte jetzt nicht mehr ab, bis die Person, die ich so sehr liebe, das auch so denkt wie ich, sondern jetzt mache ich das. Ich werde jetzt beten. Und wenn eine dieser Sachen auf dich zutrifft, dann lade ich dich ein. Komm nach vorne. Das sind Leute, die ich gebeten habe. Ihr kommt dann bitte auch nach vorne. Und dann sehen wir, was Gott tut. Ihr könnt jetzt aufstehen zum Beten, bitte. Jesus, wir sind in deinen Händen und ich bete jetzt einfach, dass dein Heiliger Geist die Menschen anspricht, denen du heute wohltun, besonders wohltun willst und auch heilen und auch neue Kraft ihnen geben und dass dein Lob nicht mehr vernachlässigt wird. Geist Gottes, ich bitte dich, dass du das jetzt bewegst in den Herzen, was ich nicht kann, aber du. Ja. Ja, also wer das möchte, kommt jetzt nach vorne, dann beten wir für euch und ihr könnt schon nebenher.